Guten Morgen. Schön, euch wieder alle hier vor Ort in Chemnitz zu sehen. Ich möchte euch heute ein bisschen was über Automatisierung im Allgemeinen und Ansible im Speziellen erzählen. Ich selber habe etwas über 15 Jahre als Sysadmin gearbeitet, bin seit anderthalb Wochen bei der Firma Red Hat beschäftigt. Dieses Wochenende bin ich aber privat hier und möchte euch ein bisschen zeigen, wie ich zu Ansible gekommen bin. Dabei erzähle ich zuerst etwas über die Motivation, warum ich denke, dass sich Automatisierung und Konfigurationsmanagement für IT-Abteilungen jeder Größe lohnt und nicht nur für Hyperscaler, die von ihren Maschinen immer gleich tausende Stückzahlen provisionieren müssen. Gebe einen kleinen Überblick über Ansible, führe die wichtigsten Begriffe ein, benenne die Eigenschaften, die ich daran besonders schätze. Zeigt zwei Beispiele auf, wie wir das im Rechenzentrum, wo ich zuletzt gearbeitet habe, genutzt habe und wie ich auch andere Kollegen damit anstecken konnte, sich mit Automation zu beschäftigen und darin einzusteigen. Und zum Abschluss möchte ich einmal ganz grob die Ansible-Rollen vorstellen, was das ist, und auf die RHEL-System-Roles hinweisen, mit denen man sich den Einstieg in das Thema noch weiter erleichtern kann. Ich hoffe, dass die Zeit da noch reicht für eine ganz kurze Demo, wo ich diese Rollen einmal zeige. Ich würde euch bitten, die Fragen zum Ende zu stellen, sie euch zu merken. Sollte die Zeit hier nicht mehr reichen, sprecht mich bitte draußen auf dem Flur an. Ich bin den Tag noch da und beantworte gerne eure Fragen. Motivation. Wer in der Systemadministration oder im System Engineering arbeitet, stellt fest, es kommen immer neue Dienste rein, die betrieben werden müssen. Die Arbeit wird immer mehr, die Zeit aber nicht. Wenn man zum Chef geht und sagt, wir haben so viel zu tun, wir brauchen neues Personal, sagt er immer, dafür haben wir kein Geld oder es gibt keine Leute, der Markt ist leer. Wenn man sich überlegt, okay, wie schaffe ich es denn, mir Freiraum für neue Dinge zu schaffen, ist ein Ansatzpunkt, Routineaufgaben zu automatisieren. Routineaufgaben sind zum Beispiel das Patchen von Systemen. Das muss man regelmäßig machen, das kostet Zeit. Wenn man das ein paar Wochen gemacht hat, macht es auch echt keinen Spaß mehr, das manuell zu machen, sei es nun, dass, ob man sich durchklickt oder im Terminal rumhackt. Das ist langweilig. Das kann man einen Automaten tun lassen. Werden neue Systeme provisioniert im Unternehmensumfeld, müssen die häufig auf eine sogenannte Corporate Standard Baseline gebracht werden. Also eine definierte Konfiguration, die jedes System erstmal haben muss. Das ist auch langweilig, das jedes Mal manuell zu machen und dauert verdammt lange. Auch das kann man einem Automaten beibringen, immer wieder das Gleiche zu tun und man muss sich da nicht mehr drum kümmern. Gleichzeitig hilft es, Fehler zu vermeiden. Wenn man sich hinsetzt mit in einem Editor oder auf Papier geschriebenen Checklist und die abarbeitet, kann man im Alltagsstress schnell einzelne Schritte vergessen und wundert sich hinterher, irgendwie ist das System nicht so wie die anderen, woran liegt das? Der Automat vergisst diese Schritte nicht. Der kann vielleicht mal in einen Fehler laufen, aber dann macht er sich bemerkbar durch einen Haufen Fehlermeldungen. Was sich ändert, ist der Ansatz, wie man seine Systeme konfiguriert. Man wählt sich jetzt nicht mehr auf einem System ein, fuckelt mit dem Editor seiner Wahl in irgendwelchen Config-Dateien rum, sondern man beschreibt seine Wunschkonfiguration abseits vom Zielsystem. Man kann sie dann in Versionskontrollsystemen schön verwalten, man kann dort Änderungen nachvollziehen, man wendet sie dann auf seine Zielsysteme an und man kann natürlich auch prüfen, entspricht mein Zielsystem, entspricht der Ist-Zustand auf diesem System dem Soll-Zustand, den es eigentlich haben soll. Da helfen mir Automationswerkzeuge, um Abweichungen zu detektieren, zu protokollieren, sie zu reporten und dann kann man entscheiden, wie man damit umgeht. In den allermeisten Fällen sagt man, okay, wenn wir den Schuldigen gefunden haben, der manuell dran rumgefuckelt hat, ziehen wir ihn zur Rechenschaft und dann lassen wir den Automaten die Abweichungen wieder korrigieren. Früher, also Systemadministratoren sollen mit Sicherheit schon seit 20 Jahren Betriebshandbücher und Betriebsdokumentationen schreiben. Das ist eine total blöde Aufgabe, vor allem wenn man da drinnen die konkrete Config abdrucken muss. Ich bin 41 Jahre alt, ich habe das leider nie erlebt, dass so ein gedrucktes Buch länger als 2 Wochen aktuell war. Und ich finde es total bräsig zu sagen, ich muss sowas ausdrucken, sobald sich ein Config-Parameter geändert hat. Wenn euer Code in einem Code-Repository liegt oder eure Configs, dann könnte man ja sagen, die Konfiguration für folgenden Zweck findet man immer im folgenden Repository in unserem Versionskontrollsystem. Dort ist immer die aktuell funktionierende Version abgelegt. Natürlich befreit einem das nicht komplett von der Betriebsdokumentation, aber man kann dort nun Dinge reinschreiben, die sich auf das Warum mache ich etwas konzentrieren und sich nicht täglich viermal ändern. Kommen wir von der Motivation zu Ansible im Überblick. Die kleine Grafik hier auf der rechten Seite stellt die wichtigsten Begriffe dar, mit denen man konfrontiert wird, wenn man sich mit diesem Werkzeug beschäftigt und wie die zusammenhängen. Ein Playbook nennt man eine Datei, wo man reinschreibt, was man konfigurieren, provisionieren, orchestrieren möchte. Das ist so etwas wie ein Kochbuch oder ein Drehbuch, wo man dem Automaten seine Wünsche mitteilt. Ein Playbook besteht aus einem oder mehreren sogenannten Plays. Die sind dafür da, um dem Automaten zu sagen, auf welche Gruppe von Hosts möchte ich denn welche Aufgaben anwenden. Also ich sage dem Automaten, was er zu tun hat und womit er es oder auf wem er es zu tun hat. Tasks wiederum bestehen aus sogenannten Modulen. Das sind ganz einfach gesagt Skripte, die schon jemand für uns geschrieben hat und die ich einfach benutzen kann, indem ich sie nur noch parametrisiere. Beispiel, ich muss nicht den Befehl kennen, wie man ein Debian-Paket installiert. Ich muss nur noch sagen, so heißt das Paket und ich möchte, dass es auf dem System vorhanden ist. Und das Modul kümmert sich darum, dass das passiert. Meine Hosts verwalte ich in einem Inventory. Das Inventory kann so etwas Einfaches sein wie eine statische Datei im INI-Format, wo ihr das einfach alles reinschreibt, wo ihr die Hosts auch gruppieren könnt, zum Beispiel sagen könnt, ich habe eine Gruppe Webservers, da tue ich alle Webserver rein, oder Database, da kommen alle Datenbankserver rein. Das Inventory kann auch dynamisch generiert werden. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr mit VMware arbeitet, die vSphere-Bestandsliste nutzen und sagen, die Hosts, die ihr da drin findet, sind mein Inventar. Ihr könnt die Inventories eurer Cloud-Provider benutzen, die diese Überschnittstellen häufig zugänglich machen und könnt dann auf diesen Gruppen und Hosts arbeiten. Die Eigenschaften, die mir an Ansible gut gefallen haben, sodass ich gesagt habe, das ist ein Werkzeug, das möchte ich mir angucken und bei uns im Rechenzentrum einführen, waren, es wird kein Agent benötigt. Ihr müsst also, um Automatisierung einzuführen, nicht erst das Henne-Ei-Problem lösen, wie verteile ich einen Software-Agenten auf allen meinen Rechnern, damit ich sie dann zentral managen kann. Und wenn ihr feststellt, Ansible ist das falsche Werkzeug für mich, das taugt doch nicht für meine Anforderungen, dann müsst ihr nicht wieder jeden Host anfassen und dort irgendeine Software runterkratzen. Ihr hört einfach auf, es zu benutzen und seid fertig. Das war ein ganz schlagendes Argument damals, wo ich meinen Kollegen gesagt habe, hey, lasst es uns ausprobieren, ich möchte das gerne testen. Wenn es nicht taugt, sind wir es ja auch schnell wieder los. Push-Based bedeutet, die Kommunikationsrichtung geht aus von einem Rechner, den nennt man den sogenannten Ansible Controller. Und dort stelle ich ein, welche Playbooks sollen auf welchen Hosts laufen. Und wenn ich die starte, entweder manuell oder zeitgesteuert, baut dieser Rechner die Kommunikation zu den Zielsystemen auf. Im Unterschied gibt es dazu auch Pull-Based. So arbeitet Puppet, glaube ich, auch heute noch im Standardmodus. Da müssen alle zu managenden Rechner eine Verbindung zu dem zentralen Master aufbauen. Push-Based hat für mich den Vorteil, ich nehme den Rechner, wo vielleicht Geheimnisse drauf liegen, wo viel Wissen über meine Infrastruktur liegt, der dafür geeignet ist, meine ganze Infrastruktur außer Gefecht zu setzen, weil er sie ja kontrolliert. Den kann ich in eine sehr sicher und gut geschützte Netzwerkzone stellen und muss nur ausgehende Kommunikation aus diesem Netzsegment erlauben. Ich muss keine eingehenden Ports öffnen, die dann als Angriffsvektor für Angriffe auf diesen Rechner benutzt werden. Um unixoide Systeme mit Ansible verwalten zu können, ist alles, was man braucht, Python und ein SSH-Zugang. Das war in unserer Umgebung und ich glaube in vielen Umgebungen ist das per se erfüllt, diese Voraussetzung. Man kann quasi direkt loslegen. Es ist nicht auf unixoide Betriebssysteme beschränkt. Man kann auch Windows-Systeme damit konfigurieren und verwalten. Diese müssen über eine PowerShell und ein nicht ganz so altes .NET-Framework verfügen. Auch das ist heute häufig überall schon vorhanden. Den Playbook-Modus habe ich schon ganz kurz erklärt. Also ich schreibe ein Rezeptbuch und daneben gibt es aber noch den Ad-Hoc-Modus. Der erlaubt es mir, wenn ich mal schnell was wissen möchte, dann kann ich auf meiner CLI ein Kommando eingeben und zum Beispiel sagen, Mensch, ich möchte mal wissen, ob die IP-Adresse vom folgenden Server noch in der Resolve-Conf auf meinem System verwendet wird. Dann kann ich da schnell eine Abfrage mit starten, weiß das und kann das ad acta legen. Der ist häufig für Aufgaben gedacht, wo man sagt, die führe ich jetzt wahrscheinlich einmal aus und vermutlich nie wieder. Während Playbooks eher für so einen Anwendungsfall sind, wo man sagt, die möchte ich häufiger wiederverwenden. Zum Beispiel, ich möchte jeden Tag sicherstellen, dass die SSH-Konfiguration dem Sollzustand entspricht. Dann lasse ich das jeden Tag laufen. Ein Ansible-Controller könnt ihr auf jedem Gerät installieren, das unter Linux, BSD, macOS oder Solaris läuft. Also auch mein kleiner Laptop hier vorne ist ein Ansible-Controller. Das ist ein einzelnes Paket, was man installiert und was ihn dann dazu macht. Die Playbooks selber, das seht ihr später noch, basieren auf der YAML-Syntax. YAML ist zumindest recht einfach zu lesen, auch von Menschen, die sich da nicht sehr gut mit auskennen, sodass sie, wenn jemand auf eure Playbooks guckt, ziemlich schnell einen Eindruck gewinnen, was macht das Ding. Also ich habe das mit einem Kollegen ausprobiert. Ich habe ein Shell-Skript genommen, das eine Aufgabe löst, habe ein Playbook geschrieben, was die gleiche Aufgabe löst, habe ihm das vorgelegt und habe gesagt, guck mal drauf, was gefällt dir besser? Und er sagte einfach nur, ja, das hier, das YAML-Ding, das gefällt mir besser, das habe ich schneller gelesen und habe schneller eine Idee bekommen, was es macht. Perfekt ist es aber auch nicht. Wenn man sich da eine Weile mit beschäftigt, lernt man auch da Dinge kennen, die man nicht mag. Aber das ist fast überall so, möchte ich behaupten. Hier auf dieser kleinen Skizze seht ihr das einmal im Zusammenspiel. Wir haben unseren Sysadmin, den Bob. Der hat aus seinem Admin-Notebook einen Ansible-Control-Node gemacht, in dem er Ansible darauf installiert hat. Und er managt seine Server via SSH, so wie er es vorher auch schon getan hat. Nur jetzt kann er diese Server parallel managen. Bobs Aufgabe war, er soll sicherstellen, dass auf all diesen Servern ein Webserver läuft, der mit einer bestimmten Config läuft. Dazu hat sich Bob ein kleines Playbook geschrieben. Das Playbook hat einen Namen, oder in dem Playbook gibt es ein Play mit einem Namen Configure Web Service. Er gibt die Gruppe an, auf welche die folgenden Tasks angewendet werden sollen. Und in diesem kleinen Beispiel gibt es zwei Tasks. Es wird ein Modul DNF benutzt, das sagt dem Zielsystem, ich habe hier angenommen, es handelt sich um RHEL oder Fedora-Systeme, stell bitte sicher, dass das Paket Nginx vorhanden ist. Present bedeutet tatsächlich, es muss nur da sein. Es muss nicht die aktuellste Version sein. Es muss einfach nur da sein, dann ist diese Aufgabe erfüllt. In der zweiten Aufgabe geht es darum, es gibt ein Template, das soll ausgebracht werden. Also da wird geprüft, existiert diese Konfiguration auf den Zielsystemen schon. Dann ist es also okay, da muss nichts gemacht werden. Falls nicht, wird die Config dort erstellt und ein sogenannter Händler wird benachrichtigt, hey, der Dienst Nginx muss jetzt in den Zustand Restarted versetzt werden, damit er auch die aktuellste Config benutzt. Ansible wirbt mit zwei Eigenschaften, die ich bisher noch nicht genannt habe. Die eine Eigenschaft ist, es arbeitet deklarativ. Also ich sage nicht, gehe hin und installiere Nginx. Und wenn Nginx schon da ist, schmeißt das Skript einen Fehler, weil es sagt, ich kann den nicht installieren, ist ja schon da. sondern ich sage ihm, stelle sicher, dass Nginx vorhanden ist. Das bedeutet, wenn es fehlt, wird der Zielhost geändert. Ist es schon da, findet keine Änderung statt. Dann bekomme ich einfach nur ein OK zurück und es geht weiter. Die zweite wichtige Eigenschaft ist, Playbooks und Module sollen idempotent arbeiten. Sprich, ich kann das gleiche Playbook mehrfach hintereinander auf das Zielsystem anwenden, ohne dass ich den Zustand fortlaufend verändere. Also wenn ich dieses Playbook hier ein zweites Mal ausführe, ist die Erwartungshaltung, ich bekomme von allen drei Servern zurück, alles ist okay, es müssen keine Änderungen vorgenommen werden. Wir leben nicht in einer perfekten Welt und es gibt da draußen leider einen Haufen Module, die sind nicht idempotent. Das kann zu ganz blöden Folgen führen. Ich habe ein VMware-Modul in einem frühen Entwicklungsstadium ausprobiert, das sollte Snapshots verwalten. Und habe dem einfach gesagt, erstelle einen Snapshot und nenne den Snapshot A. Dann habe ich das Playbook ein zweites Mal ausgeführt mit der Erwartungshaltung, dass er sagt, hey, Snapshot existiert schon, ist alles gut. Stattdessen wurde ein zweiter Snapshot mit Name Snapshot A angelegt, ein dritter, ein vierter, ein fünfter und so weiter. Und da habe ich gedacht, gut, was passiert denn wohl, wenn ich sage, entferne einen Snapshot namens Snapshot A? Dann hat er mal den fünften entfernt, mal den dritten, mal den vierten, mal den zweiten. Das war ganz großer Mist. Daher gilt, wenn immer ihr etwas benutzt, von dem ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, was passieren wird, testet es vorher in einer sicheren Umgebung, um vor solchen Überraschungen gefeit zu sein. Häufig ist das so, wenn ihr einen Hersteller habt, der sagt, ich gebe Support auf dieses Modul, dann könnt ihr dort anrufen und jemanden anschreien. Wenn ihr das in Produktion ausprobiert habt, ist die aber trotzdem erstmal kaputt. Darum gut testen. Die beiden Beispiele, die jetzt folgen, stammen aus meiner Zeit im Hochschulrechenzentrum der Uni Bielefeld. Ich war dort der Linux-Admin und zu meiner Aufgabe gehörte die Provisionierung neuer Hosts. Und es waren jedes Mal Dinge zu tun, wie es müssen Software-Repositories konfiguriert werden, die Zeit muss eingestellt werden, die DNS-Server müssen da rein. Wir haben bestimmte Benutzer gehabt, die mussten angelegt werden. Es gab eine Liste von Standard-Software-Paketen, die sich ab und zu änderte, die musste dort immer drauf. Und was hier noch nicht aufgeführt ist, die Benachrichtigung, die bei der Übergabe verschickt wurde, habe ich da zum Schluss auch noch eingebaut und habe mich gefreut, dass macht jetzt alles ein Automat für mich. Die Bereitstellungszeiten für einen virtuellen Host sind von 30 Minuten auf 5 Minuten runtergegangen. Und das Schöne war, wenn jemand drei Hosts bestellt hat oder vier, viel mehr waren das bei uns tatsächlich nicht, dann hat auch die Bereitstellung dieser vier Hosts unter 10 Minuten gedauert. Das andere, das ist ein Beispiel, das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Ich habe ein Patch-Management geschrieben, das Ansible nutzt, um sicherzustellen, dass einmal im Monat alle verfügbaren Security Advisories installiert werden. Bei uns war jeder Systembetreiber dafür verantwortlich, seine Systeme selber zu patchen. Aber im hektischen Alltag wird das schon mal vergessen. Dann sagt man, ah, ich weiß, ich muss das noch machen, ich mache das morgen. Der nächste Tag beginnt mit einer Eskalation, ja, dann mache ich es übermorgen, dann habe ich es vergessen. Das Patch-Management, wir haben gesagt, das ist unser Kehrbesen, das guckt jeden Monat einmal nach, installiert fehlende Security-Patches und startet die Server neu. Damit war auch allen, die ein Freund hoher Uptimes sind, ein Zahn gezogen. Einmal im Monat haben die neu gestartet. Das hat auch nebenbei den riesigen Vorteil, man kriegt ganz schnell raus, welche Dienste von alleine wieder starten und wo noch händisch nachgefuckelt werden musste. Das hört dann ganz schnell auf. Und wir haben tatsächlich ganz oft den Ad-Hoc-Modus genutzt. Das sind Fälle, wo jemand zu mir kam und sagte, hey Jörg, wir wollen da einen Server abbauen, haben keine Ahnung, ob der noch irgendwo verwendet wird. Kannst du mal kurz nachgucken? Dann überlegt man, in welcher Config-Datei würde dieser Server drinstehen. Gibt eine Abfrage auf der CLI ein. Entweder findet man keine Treffer in seiner Infrastruktur, dann kann man sagen, hey, du kannst ihn einfach ausschalten, es wird keiner merken. Oder was wesentlich häufiger der Fall ist, Oh, der wird noch an 27 anderen Stellen verwendet. Hier hast du eine Liste. Viel Spaß und Erfolg, die loszuwerden. Irgendwann kam einer unserer SAP-Admins zu mir und sagte, hey Jörg, ich habe gehört, du machst hier im Rechenzentrum was mit Ansible. Und ich habe gelesen, damit kann man auch Windows konfigurieren. Kannst du mir das nicht mal zeigen? Da habe ich gesagt, du, ganz einfach. Du schreibst so ein Playbook, schreibst da rein, was deine Server sind, suchst dir die Module, die das machen, was du brauchst, und dann probierst doch einfach mal aus. Diese 10 Schritte, die hier stehen, musste der Kollege vorher jeden Monat einmal manuell durchtouren. Das dauerte 2,5 bis 3 Stunden. In dieser Zeit konnte er nichts anderes machen, weil er alle 5 bis 10 Minuten irgendwo auf Weiter, okay oder ja, das ist richtig klicken musste. Oder weil er sagt, ja, ich kann die Datenbank erst stoppen, wenn die SAP-Instanz gestoppt ist. Das dauert eine gewisse Zeit. Der Kollege ist ein paar Wochen in der Versenkung verschwunden und kam, glaube ich, nach 1,5, 2 Monaten wieder und sagte ganz stolz, ey Jörg, das ist klasse. Das läuft jetzt von alleine. Ich starte das, dann kann ich mit meinem Sohn spielen gehen, ich kann Abendbrot essen, ich kann mit dem Hund Gassi gehen. Ich weiß, das dauert immer noch 2,5 bis 3 Stunden, aber ich muss nicht mehr davor sitzen. Ich gucke einfach am Ende nach, ob es geklappt hat, und dann freue ich mich. So hat sich Ansible bei uns langsam geschwürartig verbreitet. Es kam dann immer mal wieder Kollegen und sagen, hey, puh, wir müssen ab und zu folgende Anwendung neu aufsetzen. Oder wir machen Änderungen in der Teststage, die sollen dann in Produktion übertragen werden. Und wir machen das im Moment noch nicht so richtig skriptgesteuert, sodass wir da auch schon mal was vergessen. Dann habe ich ihnen gezeigt, hört mal zu, so kann man anfangen, ihr müsst das halt gut testen. Und so langsam kam immer mehr Kollegen dazu. Am Anfang hieß es natürlich, da musste ich mir sowas anhören wie, was ist denn das für ein Scheißkonzept? Warum hast du dir nicht noch andere Tools angeguckt? Wieso macht man denn YAML und nicht XML? Das ist doch total, das geht doch so nicht. Wenn ihr was Besseres habt, es zwingt euch ja keiner dazu, das zu nutzen. Und nach kamen sie doch an und sagten, ja, ich mag das YAML immer noch nicht, aber ich benutze das jetzt tatsächlich regelmäßig. Oder sie kamen um die Ecke und sagten ganz stolz, ich habe das übrigens auch mit Ansible gemacht. Und hier ist übrigens das Repo, wo ich die Sachen reingelegt habe. Da können wir besser zusammenarbeiten. Das hat mich sehr gefreut, dass es so relativ niederschwellig möglich war und die Leute es aus Überzeugung genutzt haben. In Ansible gibt es etwas, ihr müsst das jetzt nicht alles im Detail durchlesen, das ist zum Nachschlagen gedacht. Im Ansible gibt es etwas, das nennt sich Roles. Und diese Rollen sind dafür gedacht, dass ihr für abgetrennte Aufgaben den Code dafür in einer definierten Verzeichnisstruktur unterbringt, die von Rolle zu Rolle sehr ähnlich ist. Also jede Ansible-Rolle hat so ein paar Verzeichnisse wie Tasks, Defaults und gegebenenfalls noch weitere. Das macht es leichter, Code für bestimmte Aufgaben mit anderen zu teilen. Wenn jetzt jemand sagt, hey Jörg, du konfigurierst doch da den SSH-Dienst, wie hast du das gemacht? Dann muss ich nicht in ein riesiges Playbook gehen, raussuchen, wo stehen die Tasks für die SSH-Config und die da rauskopieren. Dann kann ich sagen, hier, wie ich SSH konfiguriere, steht in folgender Rolle, die kannst du nehmen, passt die Variablen bzw. Parameter an, dass sie für dich passen, und dann kannst du damit losgehen. Rollen zu schreiben ist nicht schwierig, ist aber auch nicht ganz so leicht. Man muss sich da erst ein bisschen mit beschäftigen. Und wenn man in der Situation ist, wo man sagt, ich habe so viel zu tun, ich habe eigentlich gar keine Zeit, meine Axt zu schärfen, weil ich den Baum fällen muss, wäre es schön, wenn es irgendetwas gibt, wo ich sagen kann, das kann ich direkt konsumieren. Also das nehme ich, da steht dran, für welchen Zweck es ist, ich schreibe da nur noch ein paar Werte dran, führe es aus, läuft. Moment, jetzt bin ich einen Schritt zurück. Auf dieser Folie seht ihr ein nur leicht abgewandeltes Playbook, das ich genutzt habe, um unsere Basiskonfiguration herzustellen. Hier oben werden ein paar Variablen definiert und dann wird eine Liste von Ansible-Rollen aufgeführt. Vorteil, es bleibt übersichtlich. Das Playbook ist klein, kann auf einen Blick erfasst werden, was passiert. Wenn ich sage, ich brauche eine Rolle nicht, muss ich nicht dutzende Zeilen auskommentieren, sondern exakt eine, wo ich sage, diese Rolle hier in diesem Fall nicht. Plus, ich habe wenige Zeilen, würde ich die Tasks und Variablen aus all diesen Rollen direkt in das Playbook hämmern, wäre die Datei bestimmt, also über 200, 250 Zeilen lang und deutlich sperriger zu lesen und zu verarbeiten. Ich sehe gerade, meine Lieblingsrolle ist hier gar nicht drin. Wir hatten einen Antivirus zu verteilen, das hat funktioniert wie 6 durch 9 und da war es ein Vorteil zu sagen, wenn sich das Antivirus gerade mal wieder nicht wohlfühlt mit seinem Installer-Paket, dann lassen wir es erst weg. Hauptsache, wir kriegen diese Maschine schon mal bereitgestellt. So, zurück zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, man freut sich, wenn es Content gibt, den man einfach konsumieren kann. Für Red Hat Enterprise Linux gibt es die sogenannten RHEL System Roles. Die kann man mit jeder RHEL Subscription verwenden. Wenn man eine Paid Subscription benutzt, kann man für diese Rollen sich sogar an seinen Support wenden, wenn es mal klemmt. Das Upstream-Projekt dazu sind die Linux System Roles. Ist auf GitHub zu finden. Diese Projekte umfassen Rollen für häufig genutzte Anwendungsfälle. Zum Beispiel, ich möchte einen SSH-Dienst konfigurieren. Ich möchte TimeSync konfigurieren. Und TimeSync ist so ein Beispiel. Über die verschiedenen Major-Releases von RHEL hinweg gab es verschiedene Dienste, die dafür benutzt wurden. Mal den NTPD. Im Moment ist Crony ganz angesagt. Nächstes Jahr kommt vielleicht schon wieder was Neues. Und ich möchte mich, wenn ich in meiner Infrastruktur alle oder verschiedene Major-Releases habe, nur ungern damit beschäftigen, welches Release verwendet denn jetzt welchen Dienst und wie muss ich den konfigurieren. Und hier hat jemand viel Gehirnschmalz reingesteckt und gesagt, pass auf, hier sind die Variablen, die diese Rolle als Eingangsvariablen erwartet. Da schreibst du rein, welche Pools verwendet werden sollen, welche Server verwendet werden sollen, welche Einstellungen du dir für die Zeitsynchronisierung wünschst und ob auf den Zielsystemen NTPD oder CronyD läuft, das muss dich gar nicht kümmern, da kümmert sich die Rolle drum. Als ich mit Ansible angefangen habe, gab es das leider noch nicht, darum habe ich viele solcher Rollen für die DNS-Konfiguration oder die Zeitsynchronisation dann noch selber geschrieben. Die sind aber so einfach gestrickt gewesen, die passten genau auf unsere Umgebung. Also die hätte ich jetzt nicht so teilen können und sagen, hier, nimm die mit in dein Unternehmen, wird da auch schon funktionieren. Hier haben sich Entwickler schon wirklich viel Mühe gegeben, dass das leichter übertragbar ist. Ich habe noch Zeit, um ein bisschen was zu zeigen. Gut. Ist das groß genug, dass ihr das halbwegs erkennen könnt oder muss das noch ein bisschen größer gemacht werden? Okay, ich sehe ihn da. Bitte? Ja. So, wunderbar. Ich habe auf meinem Laptop eine kleine Lab-Umgebung mitgebracht, besteht aus einem Ansible-Controller unter RHEL 8 und dann jeweils einer VM mit RHEL 7, 8 und 9. Ich habe am Anfang den Ad-Hoc-Modus erwähnt. Wenn ich den benutzen möchte, kann ich zum Beispiel sagen, Ansible ist das Command für den Ad-Hoc-Modus. Ich wähle ein Modul aus, das ich benutzen möchte, in diesem Falle Ping. Ping ist jetzt kein einfaches ICMP-Echo-Request, sondern Ping guckt, kann ich mich auf den Zielhost per SSH einloggen, finde ich einen Python-Interpreter, kann ich die Zielsysteme damit kontrollieren. Und all sagt, führ das bitte auf allen Hosts in meinem Inventory aus. So, das sieht noch ein bisschen unhübsch aus in der Größe. Mal gucken, ob es so ein bisschen übersichtlicher wird. Und hier sehe ich, okay, alle Systeme melden einen Success zurück. Das ist schön. Ich kann die also mit meinem Controller steuern. Ich habe auf diesem Ansible-Controller das Paket RHEL System Roles installiert und jede Rolle bringt ihre Dokumentation mit. Na. RHEL System Roles, Firewall. Dort steht drin, wie wird diese Rolle benutzt. Im besten Fall sind sogar Beispiele dabei, wie man häufig genutzte Konfigurationen umsetzt. Also hier sieht man zum Beispiel, wie man angibt, wenn man zum Beispiel den Port 80 einstellen möchte. Und was ich euch aber zeigen, was ich für das Beispiel gesucht habe, ist dieses Beispiel hier. Das ist so ein typischer Anwendungsfall bei uns, wenn wir Systeme provisionieren und bereitstellen, sagen wir, erstmal soll außer einem SSH-Zugang auf diesen Maschinen nichts freigeschaltet sein. Kein DHCP-V6-Client, kein Cockpit, kein nix. Wir wollen es erstmal zumachen, dass nur SSH geht und danach können wir je nach Aufgabe des Servers sagen, eventuell werden noch weitere Ports benötigt. Wenn ich dafür ein Playbook schreiben will, kann ich diesen Abschnitt hier per Copy and Paste nehmen und benutzen. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn man anfängt und einfache Use Cases behandeln möchte, die wirklich viele Leute haben, findet man in dieser Doku oft Beispiele, die man eins zu eins übernehmen und benutzen kann. Ich habe Ansible für diese Demo ein kleines Playbook geschrieben. Ich werde das im Nachgang zum selber ausprobieren noch auf GitHub packen. Ganz wichtig ist, bitte benutzt es nur zum Rumspielen. Also sagt nicht, der Jörg hat gesagt, ich kann damit die Firewall in meinem Datacenter konfigurieren. Jetzt habe ich das gemacht, jetzt muss irgendwer nach Frankfurt fahren, weil ich habe mich von allen Hosts ausgesperrt. Und hier drin finden sich im Prinzip die Snippets wieder, die ich aus der Doku zu den einzelnen Rollen rauskopiert habe. Ich gebe hier sowas an, wie ich möchte, dass Root sich nur mit SSH-Keys anmelden kann, aber nicht mit einem Passwort. Die Password-Authentication soll generell ausgeschaltet werden. Die PubKey-Authentication dafür an. Dann werden noch ein paar Variablen gesetzt, die ich ganz neckisch fand. Hier seht ihr das Firewall-Beispiel. Das habe ich dort eins zu eins rauskopiert. Es wird SE Linux konfiguriert. Ich setze es tatsächlich seit einigen Jahren im Enforcing-Modus ein. Ich weiß, bei vielen ist die erste Tätigkeit, es abzuschalten. Und zuletzt möchte ich einfach ein paar, als Beispiel ein paar Pools für die Timesynchronisierung einstellen. Wenn ich das aufrufen möchte, lautet der Befehl dafür Ansible Playbook. Ich gebe im einfachsten Fall den Namen des Playbooks an und mit diesem Parameter kann ich erst nochmal nachgucken, welche Hosts treffe ich denn. Das ist gerade am Anfang ganz nett, um zu schauen, erwische ich wirklich die richtigen. Denkt man, naja, das weiß ich doch. Ich habe auch gesagt, das weiß ich doch. Habe eine Änderung in Produktion deployed, ist zum Glück gut gegangen, hätte auch viel Ärger bedeuten können. Dann gibt es einen Check-Mode und einen Diff-Mode. Jetzt kann ich das Playbook ausführen, ohne dass es auf den Zielsystemen Änderungen vornimmt. Das ist jetzt der Dry Run. Der Dry Run klappt leider nicht mit allen Modulen. Es gibt ein sogenanntes Command Module, wo ich normale Befehle spezifizieren kann, die ausgeführt werden sollen. Das liefert immer changed zurück. Das ist so etwas, da muss man sich behelfen und leider etwas drumherum bauen, wenn man das abstellen möchte. Ihr seht, ich habe nur ganz wenig in das Playbook geschrieben, aber hier passiert im Hintergrund jetzt eine ganze Menge. Man hat viele Ausgaben. Es ist ein bisschen mühsam, die alle zu lesen. Man kann das natürlich in der Datei umleiten oder in eine Logdatei schreiben lassen, kann man sich das in Ruhe angucken. Ich bin bei manchen Rollen, wo ich sage, ich kenne meine Infrastruktur gut, ich weiß genau, was da zu tun ist, auch da weiter dabei und sage, ich schreibe da meine eigenen Rollen für, die nicht so viele Was-wäre-wenn-Fälle berücksichtigen, einfach weil ich dann mit viel weniger Ausgabe zu tun habe und das Relevante schneller da drin finde. Wofür dieser Modus aber zum Beispiel gedacht ist, ist, um zum Beispiel zu prüfen, befindet sich die SSH-Konfiguration und meine Firewall im gewünschten Zustand. Wenn ich jetzt nämlich feststelle, bei der Firewall müssten jetzt die Ports 8888, 4711 deaktiviert werden, um das System in den Sollzustand zu bringen, wäre meine erste Frage, warum ist es denn nicht mehr in dem Sollzustand? Solche Dinge kann ich dann protokollieren und sagen, wir haben hier Abweichungen, habe ich nur den Change-Request nicht mitgekriegt, wer hat das gemacht, soll das so sein? Und das sind so Kleinigkeiten, die immer wieder vorkommen. Beziehungsweise, was es bei uns auch gab, war, jemand hat zu Testzwecken den SSH-Zugang umkonfiguriert, hat vergessen, das wieder rückgängig zu machen, war nicht so schlimm. Nach einer gewissen Zeit startete ein Playbook, das sich dieses Thema angeguckt hat und Abweichungen korrigiert hat. Das hilft schon enorm viel, die kleinen offenen Scheunentore für Angreifer etwas kleiner zu machen, an die sonst keiner mehr denkt. Ich gucke mal, was wir hier, ob ich noch einen passenden Befehl habe. Ja, genau. Mit dem ich am Anfang mal rumgespielt habe, genau. Ich gucke mit diesem Befehl nach, wie ist die Einstellung für Password Authentication auf den Zielhosts und sehe hier, dass ich mehrere Treffer zurückgeliefert bekomme und unter anderem steht dort im Moment tatsächlich noch drin, die Password Authentication ist an. Das ist für das Lab Absicht, damit ich jetzt noch einmal mein Playbook laufen lassen kann, was diese Maschinen jetzt in den Zielzustand versetzt. Sprich, wenn das Playbook jetzt noch einmal durchgelaufen ist und ich nochmal nach der Einstellung für Password Authentication gucke, erwarte ich, dass ich dort dann ein No sehe. Was ihr bei diesem kleinen Beispiel schon sieht, das ist einer der großen Nachteile von Ansible, es ist schnarchlangsam. Als ungeduldiger ITler wird man erwarten, ich mache da ein paar kleine Änderungen, das muss so gehen, das tut's nicht. Und zu Dirk hier vorne sagt so schön, Whitespaces als Syntaxelement sind immer eine Diskussion wert. Das sehe ich auch so, wenn man sich in YAML mit Multiline-Strings beschäftigt, das ist für mich immer noch schwarze Magie und Feenstaub. Also das zu erklären, bin ich bis heute nicht imstande und bin immer nur froh, wenn ich es richtig hinbekommen habe, dass das dann schön ist. Darüber hinaus finde ich es aber tatsächlich ganz schön. Man muss kein Entwickler sein, um es benutzen zu können. Der Einstieg ist leicht. Man lernt dabei trotzdem schnell mit Werkzeugen zu arbeiten, die vor 20 Jahren ausschließlich Entwickler benutzt haben. Und es hilft im Alltag tatsächlich. Also mir haben viele Kollegen nach einem Jahr gesagt, oder nach 2 Jahren, Jörg, wir wüssten gar nicht mehr, wie wir unsere Aufgaben im Alltag ohne so ein Werkzeug erledigen sollen. Es spart echt Zeit und es hilft auch, wenn man Änderungen von einem Testsystem in die Produktion überträgt, zu sagen, der Automat überliest nichts, der Automat vertippt sich nicht. Die Chancen, dass das auf Anhieb klappt, steigen enorm. So, nun, werd fertig hier. Ja, während das noch läuft, Fragen können wir gerne schon mit beginnen.
Zum Aussetzen noch eine Frage. Wenn du sagst, man kann Scheduling machen, zum Beispiel monatlich Updates installieren, dann würde ich den Ansible Controller ja auf dem Server installieren. Wie ist der Workflow, wenn man mit mehreren Admins arbeitet? Ist es dann üblich, dass jeder Admin auf seinem lokalen Laptop außerdem den Ansible Controller hat? Oder gibt es den einen Ansible Controller, auf den man sich dann per SSH verbindet und dann von da arbeitet?
Ja. Ich fasse die Frage kurz zusammen. Es geht darum, wie arbeitet man jetzt im Team aus mehreren Personen mit Ansible? Hat man den einen Ansible-Controller oder hackt jeder mit seinem Notebook auf den Zielsystemen rum? Die Antwort darauf lautet, sowohl als auch. Wir haben das so gemacht, alle, die in der Rolle Linux-Admin waren, haben sich einen Ansible-Controller geteilt. Wir haben ausschließlich mit der CLI-Variante Ansible Core gearbeitet. Da ist kein Airbag-Modell, kein Rollenrechte-System mit dabei. So etwas ist in der Ansible Automation-Plattform, das ist eine kostenpflichtige Subscription von Red Hat enthalten, oder im Upstream-Projekt, das heißt, glaube ich, AWX. Genau, das liefert so etwas mit. Wir haben das tatsächlich so gemacht, wir haben gesagt, es gibt die Linux-Admins, die haben einen Controller und dürfen die ganze Infrastruktur damit steuern. Wir haben ein Webteam, die haben sich einen aufgesetzt und hatten gesteuert durch Netzwerk-Firewalls Zugriff auf ihre Webserver und Anwendungsserver. Und die Datenbankserver haben gesagt, wir stellen neben unser Allerheiligstes auch unseren Ansible-Controller, wo wir von den anderen Kollegen aber auch keinen drauflassen. Das Schöne ist, es ist sehr flexibel, also man kann sich das für seine Bedürfnisse gut anpassen. Man muss aber miteinander reden. Sonst passieren solche Dinge, ich sag mal, dass die DNS-Server-Adressen im Minutentakt umgeschrieben werden, weil zwei Controller auf das gleiche Ziel draufhauen. Da hinten war noch eine Frage. Also die Frage war, gibt es auch so einen Modus, wenn ich was ausgeführt habe und feststelle, oh scheiße, das war das falsche Skript, mache ich es wieder rückgängig? Das kommt drauf an. Ich konstruiere mal ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Liste von Paketen, installiere die und stelle fest, ups, auf die Server sollten die nicht drauf. Dann ändere ich diesen Parameter State von Present auf Absent und sie werden wieder entfernt. Das ist, ich mache damit zwar das, was ich wahrnehme, rückgängig. Es sind aber trotzdem zwei Änderungen am Zielsystem durchgeführt worden. Also ich kann damit Sachen nicht wirklich ungeschehen machen. Und wenn ich jetzt ein komplexes Playbook habe, das mir einen ganzen Service bestehend aus vielen Diensten aufsetzt, dann hängt es halt ganz stark davon ab, ob ich es wirklich mit so einfachen Änderungen wieder zurückdrehen kann oder ob ich sage, am Mist, jetzt muss ich doch gucken, was habe ich geändert und muss das dann löschen. Also darum, es lohnt sich, vorher tief durchzuatmen und zu gucken, wende ich das aufs richtige Ziel an.
Ich denke mal, die Frage vielleicht geht dahin, bietet Ansible Möglichkeiten, im Fehlerfall zu reagieren? Ja, du kannst einen Lauf Error, dass dann hier eine Undo-Funktion, die du aber selber implementieren musst, weil das Ansible weiß nicht, wie du das zurückrollen sollst, also es wäre wieder ein eigenes Play, oder auch ein Always, dass du sagst, nach irgendeiner Aktion soll immer ein Lauf Folgendes passieren. Das bietet also so einen wirklichen Workflow-Steuerung, bietet Ansible im Play, macht die Playbooks aber etwas komplexer.
Ja.
Magst du wiederholen?
Sagen wir, also man kann das implementieren, diese Workflow-Steuerung, das macht die Playbooks komplexer. Bitte sag mir nochmal das Tool, was man dafür nutzt.
Das ist einmal Error, also du tust das Error auswerten und dann hast du ähnlich wie der Händler sozusagen die Sache.
Ja.
Es gibt Always und bei Error.
Also du hast quasi so eine leichte Flusssteuerung, ja. Wo du sagst, wenn ein Error auftritt, wenn ein Fehler auftritt, kann ich den abfangen und da eventbasiert Aktionen triggern. Das hilft aber nicht, wenn man ein perfekt durchlaufendes Playbook einfach auf die falsche Zielgruppe angewendet hat. Also das ist dann ungünstig. So, ich wollte hier einmal ganz kurz zeigen, das Kommando ist noch nicht ganz durchgelaufen auf allen Hosts, aber man sieht hier, die Password Authentication haben wir abgestellt. Ich kriege Nachricht.
10 Minuten noch.
Ah, dann Fragen hier vorne.
Kann ich in meinem Playbook einstellen, dass ich 10 Plays parallel ausführe auf 10 Servern? Kann ich einstellen, dass die sequenziell laufen sollen? Und in meinem Fall, ich habe 100 Server, kann ich sagen, 10 gleichzeitig, wenn die fertig sind, die nächsten 10?
Ja. Ja, also das Playbook wird immer sequenziell von oben nach unten abgearbeitet. Standardmäßig werden die Plays, glaube ich, auf 5 Hosts parallel ausgeführt. Das ist konfigurierbar. Du kannst das einstellen. Es werden immer erst alle Hosts pro Task bearbeitet und erst wenn das fertig ist, geht es zum nächsten Task über. Schlägt ein Task auf gewissen Hosts fehl, warum auch immer, wird der für alle weiteren Tasks in dem Playbook rausgenommen. Der wird auf Seite gelegt. Ansible schreibt diese Hosts in eine sogenannte Replay-Datei, dass man am Ende gucken kann, wo hat es denn nicht geklappt. Die Ursache finden und abstellen kann und dann kann man sagen, jetzt fahr bitte auf denen, die aus irgendeinem Grund rausgeklappt sind, das nochmal nach. Ob das gut funktioniert, hängt aber immer von den genauen Umgebungsumständen ab. Also du hast Händler als Beispiel gebracht. Jetzt kann es passieren, ich habe ein Playbook, da steht drin, deploy eine Config, notifiziere den Händler. Jetzt deployt er die Config. Der Händler läuft erst am Ende des Playbooks. Jetzt kommt zwischen Deploy die Config und Händler starte und tu was, tritt ein Fehler auf und der Host wird aussortiert. Jetzt wende ich das Playbook nochmal an, lasse es nochmal laufen. Jetzt stellt Ansible fest, die Config ist schon da. Ich muss den Händler nicht notifizieren, der den Dienst neu startet. Also wird der Dienst nicht neu gestartet. Aber die Config wird in diesem Fall dann auch nicht benutzt. Also da muss man sich überlegen, kann mir so etwas passieren oder will ich auf Nummer sicher gehen und verzichte auf den Händler und sage einfach stumpf, wenn ich die Config deployed habe, ist der nächste Task, sieh zu, dass der Dienst sich im Zustand restarted befindet. Das muss man abwägen. Wenn man für ein Playbook dann einen Dienst 10-mal neu startet, kann das vielleicht bei den Kollegen auch Unmut hervorrufen. Also die Frage Bitte. Ist, kann ich bei den Playbook-Läufen auf solche Unterschiede eingehen, dass ich auf meinen Zielsystemen unterschiedliche Betriebssysteme habe oder die Paketnamen unterschiedlich sind? Die Antwort ist ja. Ansible sammelt von den Zielsystemen sogenannte Facts ein. Das sind Informationen zum Beispiel, was ist das für eine Distribution, was ist das für ein Release, was haben die Systeme für eine IP-Adresse. Und diese Informationen kann ich zum Beispiel benutzen, um mir zur Laufzeit ein Inventory zu bauen. Also zu sagen, werte aus, was ist es für eine Distribution, gruppiere alle Systeme der gleichen Distribution und führe dann die passenden Tasks dafür aus. Das ist vielleicht noch eine wichtige Info, der Abstraktionsgrad von Ansible ist sehr gering. Also ich muss zum Beispiel wissen, arbeitet mein Zielsystem mit dem Paketmanager apt, DNF oder Zipper. Während man bei Python vor 10 Jahren, nein, nicht bei Python, Entschuldigung, bei Puppet vor 10 Jahren schon sagen konnte, installiere mir folgendes Paket, völlig wurscht, welcher Paketmanager auf dem Zielsystem ist. Hat aber auch nicht geholfen, wenn der Webserver mal Apache und mal HTTPD heißt. Ja?
Wie sieht es mit Unterstützung für andere Hardware, also PDUs, Power Distribution Units, USVs, Gamma-Flow?
Die Frage ist, wie sieht es mit anderen Hardwareklassen aus, wie PDUs, ich nenne jetzt auch mal Netzwerkdevices, USVs. Ansible und das Ökosystem drumherum ist mittlerweile so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Das Ansible selbst ist nur die Runtime und die Language und verschiedene Hersteller stellen für ihre Hardware-Komponenten Module in Form von Collections bereit. Beispiele sind, VMware stellt eine Collection bereit, um alles rund um vSphere zu konfigurieren. Cisco hat einen riesengroßen Werkzeugkasten und sagt, damit könnt ihr Router und Switches konfigurieren. Ob das jetzt für jeden USV-Hersteller zutrifft, weiß ich nicht. Also es gibt da draußen sehr viel. Und die Qualität schwankt von ist gut bis damit kann man sich nicht aus dem Haus trauen. Das ist leider so. Dort ganz hinten sehe ich eine Hand. Die Frage ist, wie testet ihr euren Ansible-Code? Benutzt ihr Vagrant? Wir testen unseren Ansible-Code ja, in Lab-Umgebungen. Vagrant benutzen wir nicht. Wir hatten eine vSphere-Umgebung und haben dort halt gesagt, stell uns da ein paar virtuelle Maschinen hin und haben dort den Code drauf getestet. Beziehungsweise hatten wir für fast alle unsere Anwendungen Test-Stages, wo wir dann gesagt haben, wir machen von den Servern in diesen Test-Stages Snapshots, testen unseren Code da drauf und gucken dann, was passiert. Beispiel, mein Patch-Management habe ich auf diesem Weg tatsächlich ein halbes Jahr bis Jahr in Test-Stages ausprobiert und getestet, um halt auch zu sehen, wie verhält es sich, wenn sich über die Laufzeit Änderungen in der Infrastruktur ergeben und habe quasi nach, ja, anderthalb Jahren Testphase erst gesagt, jetzt lasse ich es vollautomatisiert auf Produktion los. Aber du bist da frei. Du kannst das mit Vagrant machen. Du kannst dir, ich habe hier auf dem Laptop eine Ansible-Rolle, die mir ein kleines KVM-Lab deployt und dort probiere ich das aus. Wichtig beim Testen ist halt immer, dass du für die Tests die Umgebungsbedingungen nur kontrolliert veränderst und dich nicht durch äußere Einflüsse da ins Knie schießen lässt. Beantwortet das die Frage?
Herr Zeichner,
ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Damit die Gäste Zeit haben, den Raum zu wechseln, schlage ich vor, restliche Fragen persönlich.
Alles klar.
Vielen Dank.